Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Jutta Wilkening, Fachanwältin für Familien- und Sozialrecht, über Unterhaltsansprüche bei Nichtverheirateten. Alleinerziehende Mütter haben meistens einen Unterhaltsanspruch gegenüber dem Vater. Was sind denn Voraussetzungen für Unterhaltsansprüche von Müttern gegenüber nicht verheirateten Vätern?
Ja, das ist in der Praxis gewinnt das immer eine größere Bedeutung, weil wir immer mehr nicht-eheliche Kinder haben. Und viele Mütter wissen das gar nicht. Die wissen zwar, der Vater muss Unterhalt für mein Kind zahlen, aber die Mutter, die aus Anlass der Geburt nun ein Baby bekommen hat, hat auch einen Unterhaltsanspruch. Und das ist der sogenannte Betreuungsunterhaltsanspruch, der auch für die nicht verheiratete Mutter des nicht-ehelichen Kindes gilt. Das ist ein bisschen schwierig, ist aber eigentlich gar nicht, also hört sich schwierig an, aber ist eigentlich gar nicht so schwierig. Und der Gesetzgeber versucht, hier eine Gleichstellung mit der verheirateten Mutter zu erzielen. Die hat einen Betreuungsunterhaltsanspruch. Wenn die Kinder klein sind, dann muss sie nicht erwerbstätig sein. Und die nicht verheiratete Mutter, da sieht der Gesetzgeber das jetzt auch vor. Voraussetzungen, es gibt drei Voraussetzungen. Die Mutter darf nicht verheiratet sein, die darf auch keinen neuen Ehemann oder weiteren Ehemann haben. Und es gibt einmal den Unterhaltsanspruch aus Anlass der Geburt. Der Gesetzgeber sieht vor, dass man 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt, da besteht ja ein Beschäftigungsverbot, dass man dann Unterhalt bekommt. Dann gibt es einen weiteren Unterhaltstatbestand, und zwar die Kosten der Schwangerschaft und Entbindung sind zu übernehmen. Das ist zum Beispiel Schwangerschaftsgarderobe, Kosten im Krankenhaus, wenn es jetzt die Krankenkasse nicht übernimmt. Was haben wir noch? Rückbildung, all diese Sachen, die mit der Geburt des Kindes einhergehen und auch die Ausstattung des Säuglings zum Beispiel ist ein sogenannter Sonderbedarf, ist also auch zu erstatten. Und der Unterhaltsanspruch, der in der Praxis am wichtigsten ist, ist der sogenannte Betreuungsunterhaltsanspruch. Der dauert oder der gilt bis zu 3 Jahre, bis zur Veränderung des 3. Lebensjahres. Und ja, das ist der wichtigste, mit dem haben wir zu tun in der Praxis. Voraussetzungen hierfür sind natürlich, dass die Mutter bedürftig ist. Die darf also kein eigenes Vermögen haben. Vermögen müsste sie einsetzen. Vermögen ist natürlich ein großes Feld. Das ist nicht das Schonvermögen von derzeit 5.000 Euro. Das ist ja zu belassen. Aber wenn sie Mieteinkünfte hat, in sehr guten, gehobenen Lebensverhältnissen lebt, dann kann man sich darüber streiten, ist der Vater überhaupt verpflichtet, Unterhalt zu zahlen. Und eine andere Begrenzung ist natürlich, hat der Vater weitere Unterhaltsverpflichtungen, ist er also leistungsfähig, was zu zahlen. Das ist erstmal so, das ist der Grundtatbestand dieses Unterhalts, des Betreuungsunterhaltes.
Also schon mal danke für die komplette, also für den Überblick. Jetzt hatten Sie es eben schon ein bisschen mal angedeutet, aber wie werden die Höhe und Dauer des Unterhaltsanspruchs ermittelt?
Der Gesetzgeber versucht ja mit dem Unterhaltsanspruch quasi die Erwerbseinbuße, die die Mutter hat, weil sie das Kind jetzt geboren hat und nicht arbeiten gehen kann, das sicherzustellen. Also sonst würde ja jede Mutter sagen, ich muss nachher zum Sozialamt, zum Jobcenter, mache ich gar nicht. Und man guckt, was hat die Mutter für eine Lebensstellung zum Zeitpunkt der Geburt. Wenn sie jetzt zum Beispiel einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgegangen ist, hat beispielsweise 2.000 Euro netto verdient, ist das der Bedarf. Und diesen Betrag muss grundsätzlich der Vater ihr erstatten. Das ist der Nachteil, den sie durch die Geburt erlitten hat. Man guckt eigentlich, wie stünde die Frau heute da ohne Kind. Das ist so der vergleichbare Maßstab. Ich habe also auf der einen Seite die Frau, die erwerbstätig ist, die jetzt den Verdienstausfall erlitten hat. Ich habe aber auch beispielsweise die Studentin, die kein Einkommen hat, die muss ihr Studium unterbrechen, die hat auch einen Anspruch. Ich habe aber auch die Frau, die gar nicht berufstätig ist, die vielleicht noch weitere Kinder aus einer anderen Beziehung oder aus einer Ehe erzieht, hat auch einen Anspruch. Und der Gesetzgeber sagt, bei der Frau, die gearbeitet hat, habe ich halt das bisherige erzielte Einkommen, das Nettoeinkommen, wenn sie jetzt also angestellt ist. Wenn sie selbstständig ist oder freiberuflich, habe ich auch diese Einkünfte. Die können durchaus auch relativ hoch sein. Das muss man dann im Zweifel abwägen. Und ich habe die Studentin beispielsweise, die nicht verpflichtet ist, arbeiten zu gehen. Die hat insoweit auch sogar noch einen Vorteil, weil sie hat einen Anspruch auf den Mindestunterhalt. Das sind mindestens im Moment 960 Euro. Das ist das sogenannte Existenzminimum, was der Frau zur Verfügung stehen muss. Wenn die Studentin hat zum Beispiel im Gegensatz dazu nur einen Anspruch auf Ausbildungsunterhalt gegenüber dem Vater auf 860 Euro. Die steht also finanziell, das sind zwar nur 100 Euro, aber sie steht sogar besser da. Und die Mutter, die beispielsweise Sozialleistungen bezieht, die nicht erwerbstätig ist, hat auch diesen Anspruch mindestens 960 Euro. Der Anspruch ist natürlich so ein bisschen gedeckelt, je nachdem, was der Vater verdient. Ist er leistungsfähig? Kann er der Frau, die zum Beispiel vorher 2000 Euro verdient hat, vielleicht kann er das bezahlen. Der muss aber erstmal den Kindesunterhalt zahlen für dieses Kind, eventuell für weitere Kinder. Und die Studentin, gut, da muss man dann sehen, das wird er in der Regel erbringen können. Das muss man auch sehen. Was wichtig ist, wenn ich eine Mutter habe, die in sehr guten Verhältnissen lebt, dann sagt der Gesetzgeber, es wäre dann unfair, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Mutter habe, die hat ein Einkommen von 5.000 Euro netto und ich habe einen Vater, der verdient aber nur 3.000 Euro, weil er zum Beispiel noch einer Ehefrau Unterhalt zahlt, noch weiteren Kindern Unterhalt zahlt. Dann sagt der Gesetzgeber, das wäre dann unbillig, wenn der diese 5.000 Euro zu erstatten hat, weil so viel hat er ja gar nicht mehr unterm Strich über. Da kommt dann der Gesetzgeber und sagt, es gibt den Grundsatz der Halbteilung. Also im Unterhalt ist alles immer durch zwei zu teilen und das ist dann dadurch begrenzt. Die Höhe ist also dadurch begrenzt.
Wie lange geht diese Dauer des Unterhaltes?
Der Unterhaltsanspruch gilt mindestens bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes. Das ist erstmal grundsätzlich so. Der Gesetzgeber sagt, die Mutter ist nicht verpflichtet, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Die soll sich persönlich um die Betreuung des Kindes kümmern. Das ist auch vernünftig, weil wir haben im Unterhaltsrecht auch bei den verheirateten Eheleuten jetzt die Problematik, finde ich aus Sicht auch als Mutter, alle Frauen werden schnell in die erwerbsfähige Tätigkeit gedrückt. Nach 3 Jahren muss man wieder arbeiten gehen. Und die Kinder, gut, wir haben das System, wir haben Kita-Plätze, Kindergartenplätze, die Ganztagsbetreuung. Aber diese persönliche Betreuung der Mutter, die bleibt, sage ich mal, auf der Strecke. Das mag sicherlich auch ein vom Gesetzgeber so gewollt sein, wenn alle arbeiten. Wir haben dann auch die Möglichkeit natürlich, dass die Frauen mehr in ihre eigene Rentenkasse verdienen. Aber die Betreuung der Kinder, die ist nicht sichergestellt. Und da sagt der Gesetzgeber, okay, die ersten 3 Jahre darf sowohl die Mutter, die nicht verheiratet ist, als auch die Mutter, die verheiratet ist, zu Hause bleiben, sich ganz und gar um die Betreuung der Kinder kümmern. Und dann setzt auch nur eine leichte, eine stufenweise Übergang in die Erwerbstätigkeit ein. Also die Mutter ist nicht verpflichtet, nach 3 Jahren sofort Vollzeit zu arbeiten. Da sagt man also, sie kann stundenweise wieder mit starten. Und der Gesetzgeber sagt auch, es gibt eine Verlängerungsmöglichkeit. Das steht auch im Gesetz, wenn Gründe des Kindes das rechtfertigen. Das Kind ist beispielsweise krank, wir haben keine adäquate Betreuung, die Betreuungszeiten sind nur bis mittags um 12. Dann kann man das verlängern aus sogenannten kindbezogenen Gründen oder wenn die Mutter aus elternbezogenen Gründen nicht arbeiten kann, sie ist selber vielleicht erkrankt, hat weitere Kinder, die sie betreuen muss, dann kann man diesen Betreuungsunterhaltsanspruch über 3 Jahre verlängern. Das ist natürlich ein weites Feld. Was sind kindbezogene Gründe? Was sind elternbezogene Gründe? Das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Und wir haben auch sehr viele Entscheidungen natürlich zu dieser Problematik. Also in meinem Bezirk, da ist das Oberlandesgericht Celle zuständig. Die entscheiden durchaus anders als das Oberlandesgericht Brandenburg. Also das ist immer ein bisschen schwierig, ne? Jedes Gericht entscheidet eventuell anders. Aber Fazit ist also, mindestens bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres muss die Mutter nicht arbeiten und dann erst ein schrittweiser Übergang in die weitere Erwerbstätigkeit. Und wichtig ist auch noch zu wissen, falls die Mutter trotzdem vorher arbeitet, ist das Einkommen nur zur Hälfte anzurechnen. Also wenn sie sagt, ich gehe wieder arbeiten, macht das auch aus freien Stücken. Sie muss das nicht, das ist sogenanntes überobligationsmäßiges Einkommen, das wird nur zur Hälfte angerechnet auf ihren Anspruch. Mhm. Weil sonst, wäre ja ärgerlich, sage ich mal, wenn man jetzt ein Kind hat und dann gleich wieder losgehen muss. Wenn die Mutter sagt, ich muss aus wirtschaftlicher Not arbeiten, weil die Vaterschaft beispielsweise noch nicht geklärt ist oder der Vater ist nicht leistungsfähig, dann wird das im Zweifel gar nicht berücksichtigt, das Einkommen, was sie verdient hat. Das muss man dann sehen. Das ist aber auch eine Einzelfallentscheidung. Da entscheidet jeder Richter anders. Es hängt auch ein bisschen davon ab, was man vorträgt. Das ist so zu dem Themenbereich.
Haben die Kosten einer Schwangerschaft und auch der Entbindung Einfluss auf die Höhe des Unterhaltsanspruchs?
Ich habe jetzt immer am besten das Beispiel der Mutter, die vor der Geburt des Kindes eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat. Die ist angestellt, arbeitet einen halben Tag. Wenn die jetzt das Baby bekommt, ist sie vom Gesetzgeber die ersten 6 Wochen freigestellt und auch die 8 Wochen nach der Geburt. Die bekommt dann von der Krankenkasse das Mutterschaftsgeld und der Arbeitgeber zahlt auch die sogenannte Lohnfortzahlung. Die ist also, was ihr Einkommen angeht, die ersten 14 Monate nicht schlechter gestellt. Der Vater ist aber auch befreit, weil Krankenkasse und Arbeitgeber das übernehmen. Die Kosten, die natürlich direkt durch die Schwangerschaft anfallen, also zum Beispiel kann die Mutter aus Grund gesundheitlicher Gegebenheiten ein Einbettzimmer beanspruchen, gibt es weitere Kosten, die muss im Zweifel der Vater übernehmen, außer die Krankenkasse übernimmt das oder eine private Krankenversicherung, je nachdem. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, dass wenn die Mutter arbeitet, die hat ja dann einen Anspruch nach der Geburt des Kindes auf Elterngeld. Die könnte dann also 12 Monate Elterngeld beziehen. Das hat auch eine Lohnersatzfunktion und wird natürlich auf den Unterhaltsanspruch angerechnet. Also in dieser Höhe muss der Vater weniger Unterhalt zahlen, wahrscheinlich sogar gar keinen Unterhalt.
Wie sind denn die Rangverhältnisse von den Unterhaltsansprüchen, wenn es sowohl eine verheiratete als auch eine unverheiratete Mutter Ansprüche gegen den Vater erheben kann?
Grundsätzlich ist es so, das ist relativ neu durch den Gesetzgeber, alle minderjährigen Kinder sind erstmal vorrangig, die stehen im ersten Rang. Wenn ich also die Mutter habe, die nicht verheiratet ist, und ich habe die verheiratete Mutter, alle minderjährigen Kinder gehen vor, egal wie alt, wie lange die Ehe war, das steht an erster Stelle. Hinzu kommen die Kinder, die 18 sind, aber noch in der allgemeinen Schulausbildung sich befinden, also die sogenannten privilegierten Volljährigen. Die sind den Minderjährigen gleichgestellt, stehen im ersten Rang. Im zweiten Rang kommt dann aber meine Mutter, die nicht verheiratete, weil die in den ersten 3 Jahren nicht verpflichtet ist zu arbeiten. Die kommt und rückt quasi dann auf, ist aber hinter den minderjährigen Kindern. Und dann haben wir manchmal die Problematik, dass der Unterhaltspflichtige verheiratet ist, eine Ehefrau hat, die auch Kinder betreut, die im gleichen Alter beispielsweise sind oder älter sind. Oder er hat eine Ehefrau, die ist geschieden, die bekommt aber einen Unterhaltsanspruch oder hat einen Unterhaltsanspruch, weil es eine lange Ehedauer vorliegt oder die Frau hat ehebedingte Nachteile erlitten. Er muss also dann nicht nur seinem Kind Unterhalt zahlen, der nicht verheirateten Mutter und der Ehefrau. Und dann haben wir ein Problem, da müssen wir nämlich rechnen, die Juristen. Also die Kinder sind grundsätzlich, der Bedarf ist erstmal gesichert, Unterhalt für die Kinder muss gezahlt werden, aber meine nicht verheiratete Mutter und auch die Ehefrau, die bekommen dann weniger Unterhalt. Und da sagt der Gesetzgeber, es ist die sogenannte Ein-Drittel-Methode anzuwenden. Ich gucke, welchen Bedarf hat die Mutter, was hat der Vater, und diese drei Personen, Mutter, Vater und verheiratete Ehefrau, werden ins Verhältnis gesetzt. Jeder muss ungefähr das Gleiche unterm Strich bekommen. Das ist also diese Rangproblematik. Und wenn der Vater noch mehrere weitere Kinder hat, dann kann es schon sein, dass die Mutter dann auch leer ausgehen könnte. Das kommt immer darauf an, was haben wir hier für wirtschaftliche Verhältnisse, inwieweit ist der Vater leistungsfähig.
Wie werden die Unterhaltszahlungen steuerlich betrachtet?
Wir haben ja bei dem geschiedenen Unterhalt die Möglichkeit, dass der Vater oder der Ehemann, der Unterhalt zahlt für die Ehefrau, dies absetzen kann, und zwar bis zu 13.800 Euro im Jahr. Und das macht dann durchaus eine Steuerersparnis für ihn aus. Das muss man rechnen, ob es sich lohnt, aber in der Regel bei den normal gut bürgerlichen Einkommensverhältnissen macht das was aus. Bei dem Vater, der für die nicht verheiratete Mutter Unterhalt zahlt, macht der Gesetzgeber einen Unterschied. Der ist benachteiligt. Der kann, glaube ich, im Moment 9.400 Euro absetzen. Dieser Betrag wird aber durch die Einkünfte, die die Mutter erzielt, auch noch gekürzt. Also da muss man schauen, macht es wirklich Sinn, das abzugeben, diesen Sonderausgabenabzug in der Steuererklärung vorzunehmen, oder lohnt sich der ganze Aufwand eigentlich nicht? Auf jeden Fall haben wir eine Ungleichbehandlung zwischen dem Vater, der der Ehefrau Unterhalt zahlt, und dem Vater, der an die nicht verheiratete Mutter Unterhalt zahlt. Und mag ja sein, dass der Gesetzgeber das dann irgendwann mal ändern möchte. Auf jeden Fall ist es im Moment nicht verfassungskonform, die Regelung. Das muss man so sehen. Es gibt also auch keinen Grund für diese Ungleichbehandlung aus familienrechtlicher Sicht. Ja. Die Steuerrechtler haben sicherlich eine andere Interpretation.
Ja, danke für Ihre Einschätzung. Wer übernimmt denn den Unterhalt, wenn der Vater, Sie hatten es schon ein paar Mal gesagt, gar nicht zahlungsfähig ist, vielleicht auch nicht zahlungswillig oder wenn er verstirbt?
Wenn ich jetzt einen Vater habe, der nicht leistungsfähig ist, weil er beispielsweise 3 Kindern zum Unterhalt verpflichtet ist, dann hat die Mutter grundsätzlich einen Anspruch gegen ihre eigenen Eltern. Das ist die sogenannte Ersatzhaftung. Aber nur gegenüber ihren eigenen Eltern. Wenn es zum Beispiel um Kindesunterhalt geht, also wenn mein Mann für mein Kind keinen Unterhalt zahlen würde, könnte ich auch seine Eltern, also sprich die Großeltern väterlicherseits des Kindes in Anspruch nehmen. Bei diesem Unterhalt, bei dem Betreuungsunterhalt der nicht verheirateten Mutter geht das leider nicht. Die kann ihre eigenen Eltern in Anspruch nehmen. Oder, und das ist in der Regel der Fall, man geht zum Jobcenter oder das Sozialamt tritt dann ein. Die fragen dann auch nicht, warum es geht. Die sagen mal, hast du den Vater aufgefordert? Warum kann er keinen Unterhalt zahlen? Aber in der Regel wird der Bedarf so sichergestellt. Es ist dann aber natürlich nur der Minimumbetrag. Das ist das Existenzminimum, was der Jobcenter dann zahlt. Sie ist dann auch verpflichtet, eventuell Einkommen oder Einkünfte, die sie hat, selber dann zu verwerten, also Mieteinkünfte oder wenn sie arbeitet, dann muss sie im Zweifel auch wieder früher arbeiten gehen. Und wenn ich die Situation habe, dass der Vater verstirbt, dann erlischt aber nicht der Unterhaltsanspruch. Der geht also nicht über, der geht auf die Erben über. Das heißt, die Erben des verstorbenen Vaters müssen jetzt für den Unterhalt der Mutter aufkommen. Das ist eine sogenannte Nachlassverbindlichkeit. Und die können auch nicht einwenden, wir selber können nicht zahlen. Es geht nur darum, was für einen Nachlass hat der Vater hinterlassen. Und können wir daraus den Unterhalt sicherstellen? Das ist die Problematik dann.
Wow. Wie ist das, wenn der Vater zahlungsunwillig ist? Wird das dann sozusagen alle Jahre addiert?
Ja, also Unterhaltsrückstände, wenn die dann gerichtlich geltend gemacht sind, das müsste ich vielleicht noch erwähnen. Also Unterhalt muss man erst zahlen, wenn man zur Zahlung aufgefordert ist. Ohne Inverzugssetzung muss keiner Unterhalt zahlen. Wichtig ist auch für die Frauen oder natürlich kann auch ein Vater Unterhalt von der Mutter bekommen, wenn die Mutter arbeitet. Die Möglichkeit haben wir ja auch. Der Vater des nicht-ehelichen Kindes kann ja genauso auch Unterhalt gegen die Mutter, der nicht verheiratet ist, verlangen. Wichtig ist, dass die also in Verzug gesetzt wird, dass man sagt, ich möchte jetzt Unterhalt haben. Ich muss dann auch wissen, was du verdienst, damit ich meinen Unterhaltsanspruch berechnen kann. Wenn ich jetzt erst eine Vaterschaftsfeststellungsklage habe, weil die Vaterschaft nicht geklärt ist, hindert das aber nicht. Ich kann also rückwirkend den Unterhalt verlangen. Und wichtig ist nur zu wissen, man muss Unterhalt zeitnah geltend machen. Man kann sich also nicht darauf vertrauen, dass der Vater irgendwann mal zahlt. Man muss innerhalb von einem Jahr die Ansprüche geltend machen und dann auch gerichtlich geltend machen, damit man einfach nicht nachher sich der Einrede der Verwirkung aussetzen muss, wenn man sagt, du hast so lange gebraucht, du warst ja gar nicht bedürftig, du hast ja deinen Unterhalt auf andere Art und Weise sichergestellt. Also dieses Zeitmoment von einem Jahr muss man im Hinterkopf behalten. Und wenn man Unterhalt beanspruchen muss, wo die Jugendämter helfen zum Teil oder aber auch die Anwälte machen das. Man muss dann einfach sonst im Zweifel einen Mahnbescheid beantragen oder einen Antrag beim Familiengericht. Der Unterhaltsanspruch als solches verwirkt nach 3 Jahren. Das ist auch wichtig. Ne? Also verjährt dann nach 3 Jahren. Wir haben da die allgemeine Verjährung. 3 Jahre, dann, man kann also nicht bis zum Nehmernamtstag warten.
Ja. Und gibt es irgendwelche Möglichkeiten, beim Unterhalt von den gesetzlichen Regelungen abzuweichen?
Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Wir haben ja im Unterhalt der Verheirateten eine ganze Reihe Möglichkeiten. Man kann vieles durch notarielle Verträge regeln. Die Mutter darf aber auf laufenden Unterhalt nicht verzichten. Das sieht das Gesetz so vor. Jeglicher Verzicht ist unbillig, verstößt gegen Treu und Glauben und ist unwirksam. Sie kann allenfalls sagen, okay, der rückständige Unterhalt, den ich bislang noch nicht richtig geltend gemacht habe, den lasse ich so stehen, da mache ich nichts, da ist sie in ihrer Entscheidung frei, laufenden Unterhalt nicht. Sie kann auch, was die Höhe angeht, nicht verzichten. Es gibt eine Entscheidung von einem Gericht, die sagen, bis zu 20% des laufenden Unterhaltes, da kann man sagen, gut, das will ich gar nicht haben, aber alles andere darüber wäre auch unwirksam. Wenn die Mutter also jetzt zu so einer Entscheidung gedrängt wird, aus welchen Gründen, könnte sie diese Entscheidung zum späteren Zeitpunkt anfechten. Aber dann muss sie das auch zeitnah machen. Sie kann natürlich nicht sagen, ich weiß, das ist alles unwirksam, ich melde mich dann in 5 Jahren nochmal, das geht nicht. Sie muss in dem Zeitpunkt, wo sie sagt, hätte ich das gewusst, dass es unwirksam ist, muss sie dann diese vertragliche Regelung anfechten und kann ihren Unterhalt dann auch zurückverlangen.
Vielen Dank für Ihre ganzen Einblicke.
Ja, danke schön.